jetzt ganz aktuell ist, ist die Allianzgebetswoche. Ihr habt es auf letzten Sonntag schon auf eurem Infozettel gehabt und ich lasse jetzt nochmal die Programmzettel durchgehen. Okay. Also nächste Woche ist Allianzgebetswoche. Jeden Abend von Montag bis Freitag. Und am Montag wird es im Evangelischen Gemeindehaus sein, Dienstag wird es hier sein, Donnerstag, Mittwoch und Donnerstag wird es im Gemeinschaftshaus vom AB, von der AB-Gemeinschaft sein und Freitag wieder hier. Immer 19.30 Uhr, so wie eigentlich all die Jahre davor. Und nur mit Montag und Dienstag, da haben wir ein bisschen gewechselt. Und ich möchte euch alle einladen, dass wir da möglichst mit dabei sind und beten. Übrigens haben wir noch irgendwas vergessen hier, glaube ich. Macht nichts. Ich lasse es jetzt einfach durchgehen. Wo habe ich jetzt meinen Geldbeutel? Genau. Was haben wir vergessen? Kennle. Genau. Und wenn wir was reinlegen, ist das ja immer auch ein Ausdruck unseres Vertrauens. Vertrauens in Gott, dass er uns versorgt, dass er es gut mit uns gemeint hat, immer noch gut meint und dass er uns auch in der Zukunft versorgen wird. Es ist ein Stück Anbetung, die wir bringen mit unserem Geldbeutel. Und das ist eine wichtige Anbetung, weil oft hat der Geldbeutel regiert er mehr über unser Leben als Gott. Und jedes Mal, wenn wir etwas Gott aus dem Geldbeutel geben, bekennen wir, wer der eigentliche Herr ist von unserem Geldbeutel und von unserem Leben. Also, was war diese Woche? Montag bis Freitag, 19.30 Uhr, Allianzgebet. Nehmt den Zettel mit. Lasst ihn nicht liegen, damit ihr wisst, was ist. Denn der ist so dünn und so klein, den kann man auch in den Geldbeutel stecken, dass man es immer bei sich hat. Oder man könnte es natürlich auch ins Handy reindöckeln und dann sich den Alarm stellen und sich daran erinnern lassen, dass man dann gehen kann. Wir haben letzten Sonntag, jetzt kommen wir zur Predigt, wir haben letzten Sonntag, jetzt brauchen wir noch das, uns angeschaut, dass wir uns ins neue Jahr gehen, in ein neues Land gehen und was es bedeutet, dass wir als Christen grundsätzlich in ein neues Land gegangen sind, dass es zu entdecken gibt und in dem es Dinge zu lernen gibt. Und manchmal kommen Leute auf mich zu, die wollen was lernen. Und dann jemand ist auf mich zugekommen und hat gesagt, könntest du nicht mal eine Predigtserie machen darüber, über den Satan? Wie der Satan so arbeitet, was er tut und wie das alles so quasi bei ihm so funktioniert, damit wir ein bisschen mehr Bescheid wissen, womit wir es zu tun haben. Und ich habe mir das so durch den Kopf gehen lassen und habe dann gedacht, nee, eigentlich einen Satan in eine Predigtserie in den Mittelpunkt stellen möchte ich nicht. Aber schauen wir das Alte Testament an und schauen wir die Berichte an, insbesondere die Auseinandersetzung des Volkes Israel mit seinen Feinden, dann sehen wir im Prinzip, wie der Satan wirkt, wie er handelt, was da passiert. Es ist ja nicht so, dass man da nicht sehen kann, wie der Feind Gottes das Volk Gottes attackiert. Wir sind das Volk Gottes und wir als Volk Gottes haben einen Feind. Und dementsprechend, wenn wir lernen wollen, wie denn die Handlungsweisen des Feindes sind, dann brauchen wir nur angucken, was denn im Alten Testament so alles berichtet wird. Da wird zum Beispiel, irgendwie habe ich es jetzt an, ich habe es an, aber es ich glaube, wir haben das falsche, die falsche Dingens. Naja, dann vielleicht kannst du mal gucken, ob da noch ein anderes Predigt-Dingens ist, oder? Wenn nicht, dann versuche ich es eben so, auch ohne. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Manchmal probiere ich es noch vorher aus und dann funktioniert es. Jetzt heute Morgen habe ich es nicht explizit ausprobiert. Jetzt ist es halt mal wieder anders. Also, zurück zur Predigt. Wie funktioniert der Feind? Er verführt. Er verführt zum Beispiel wie im Falle von Adam und Eva, das ist das bekannteste Beispiel, aber auch wie im Falle von Balak und Bileam. Da haben die Moabiter die Israeliten verführt zum Götzendienst und zur Hurerei. Oder er betrügt, wie im Fall der Gibeoniter. Da hatte Jürgen in seiner Predigt über die Richter davon gesprochen. Die haben die Israeliten einfach reingelegt, betrogen, Vorspiegelung falscher Tatsachen, ein Bündnis gemacht und schon waren sie im Schlamassel. Kommen wir nachher nochmal drauf. Oder, und es ist jetzt eher, da ist dem Volk Israel quasi ein Feind innerhalb des Volkes entstanden. Die Vergewaltigung der Frau des Leviten, wo im Prinzip eine Riesenzerstörung dann kam innerhalb des Volkes. Oder sie plündern, stehlen und was sie nicht brauchen oder haben wollen, vernichten sie. Wie im Fall der Midianiter, da hat der Tim drüber gesprochen. Oder sie unterdrücken und machen wehrlos, kommen wir noch dazu, steht auch in den Samuel-Büchern, dort ist zu lesen, dass in Israel kein Schwert gefunden wurde. Warum? Weil die Philister das Volk so unterdrückt hatten, dass sie ihnen im Prinzip sämtliche Eisenwaren verboten hatten und das Schmieden und selbst von Pflugscharen und von Messern mussten sie zu den Philistern gehen, um sich dort irgendwas machen zu lassen. Oder sie saugten aus und bereicherten sich am Volk Israel wie die Moabiter zu Zeiten von Ehud, und zu dem kommen wir heute. Also da sehen wir im Prinzip, wie der Feind eigentlich arbeitet. Verführen, einlullen und dann fertig machen, kraftlos machen. Jesus sagt vom Teufel, vom Satan, dass er ein Dieb und Mörder ist. Und wie viel ist im Richterbuch, sind gestorben. Wenn man nur an die Geschichte von Gibeah denkt. Es sind ja zigtausende sind da gestorben in diesem Bruderkrieg. Und der Teufel hat sich gefreut in seinem Reich. Er hat reiche Ernte gehabt. Das Buch Richter ist eine Illustration dessen, wie das aussieht, ohne dass der eigentliche Feind, der hinten dran steht, genannt wird. Deshalb sagt Paulus in einem seiner Briefe, im Epheserbrief, dass unser eigentlicher Kampf, die eigentliche Auseinandersetzung in dieser Welt nicht eine fleischliche ist, nicht eine, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit Fürstentümern und Gewaltigen, also gegen Satans Reich. Schauen wir uns also heute Kapitel 3 des Richterbuches an. Und zur Erinnerung, die Israeliten hatten, ja, und darüber hat Jürgen gesprochen, dieses Bündnis gemacht. Oh, haben wir es jetzt. Genau. Dieses Bündnis gemacht. Und die Konsequenz war, dass sie nicht mehr in der Lage waren, ihre Feinde zu vertreiben. Sie waren im Prinzip wie gebunden. Sie hatten nicht mehr die Freiheit, sie hatten auch nicht mehr die Autorität und Vollmacht. Gott war nicht mehr mit ihnen, wie er mit Josua war, als sie in das Land gekommen sind und im Prinzip in einer Invasion sondergleichen alles platt gemacht haben an militärischer Stärke, das was vorhanden war. Aber das hat sich wieder neu formiert. Und nachdem waren sie nicht mehr in der Lage, ihre Feinde zu vertreiben. Das heißt, sie waren kraftlos geworden durch einen faulen Kompromiss. Und dann waren die Feinde eben unter ihnen. Sie wohnten als Nachbarn neben ihnen. Und wenn man einen Nachbarn hat, dann merkt man, okay, die sind ja eigentlich sind das ja ganz, die Leute sind ja ganz okay. Also sind ja gar nicht so schlimm. Und aus Nachbarn, die gar nicht so schlimm sind, wurden dann auf einmal angeheiratete Familien, die ihre Werte und ihren Glauben in die Familie hineingebracht haben. Und das hat die Israeliten noch mehr geschwächt, noch mehr ihrem Gott entfremdet. Und wir haben letzten Sonntag gehört, dass Gottes Wunsch ja eigentlich war, sie in ein Land zu bringen, in dem sie vollkommen von ihm abhängig waren und in dieser Abhängigkeit zu leben lernen, er sie hingebracht hatte. Und jetzt waren sie von ihm abhängig und haben sich eigentlich von ihrer Nabelschnur, von ihrer Versorgungslinie abgeschnitten. Übersetzen wir die Feinde Israels mal in unser Leben und treten wir einen Schritt zurück und denken nicht an Personen, sondern an Dinge, die unser Leben so bedrohen. So sind es dann zum Beispiel Ideen, Vorstellungen, Werte, sündige Verhaltensweisen, auch religiöse Vorstellungen. All das sind Dinge, die in dieser Welt existieren. Der Sinn dieser Welt, der Geist dieser Welt. Und diese Dinge sind zunächst mal unsere Nachbarn. Sie sind Nachbarn, weil unsere Freunde zum Beispiel diese Dinge vertreten. Und wir wollen die Freunde nicht verletzen. Und deshalb sagen wir nichts. Bald schon laden unsere Freunde uns zu ihrem Tun ein. Hey, könntest du mal vorbeikommen? Oder wir werden zum Beispiel eingeladen zu einer gleichgeschlechtlichen Hochzeit. Und wir wollen doch die Freunde mit dem Evangelium erreichen. Und dann sind wir da mit dabei. Und wir denken, vielleicht können wir ja mit den Menschen, die wir dort treffen, über das Evangelium reden, ihnen von Jesus erzählen. Aber wir kriegen einfach kein Bein auf den Boden in diesen Gesprächen. Wir versuchen es und ich weiß nicht, ob es euch schon auch schon mal so gegangen ist, du versuchst ein Gespräch in eine bestimmte Richtung zu lenken und du läufst konstant gegen die Wand. Da ist kein, das wird alles ein wenig so abgeblockt und es wird dann schnell ein anderes Gesprächsthema gefunden und du hast das Gefühl, du kommst nirgendwo hin. Und am Ende warst du bei einer Veranstaltung, wo du gute Ziele hattest, wo du ein gutes Herz hattest und hast nichts erreicht. Aber Fakt ist, wir haben mitgefeiert und uns damit eins gemacht mit etwas, was die Bibel zum Beispiel eben das genannte Beispiel als ein Gräuel bezeichnet. Hier im dritten Kapitel heißt es, und sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhne. Das war diese Vermischung, die dann eingetreten ist, die ich schon angesprochen habe. Wie auch immer wir zu Multikulti stehen mögen, wir werden in der Zukunft immer mehr interkulturelle Ehen erleben. Wir werden sehen, wie auch in den Gemeinden immer mehr Frauen und Männer sich Partner aus den eingewanderten Kulturen und Religionen nehmen werden. Warum? Warum wird es sein? Da ist noch nicht mal irgendwas Supergeistliches dahinter. Es ist das simple Gesetz der Zahl. Je mehr wir aus diesen Kulturen hier haben, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder oder dass ihr auf Menschen aus diesen Kulturen trefft. Im ganz normalen gemeinsamen Zusammenleben, in der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Disco, auf der Fasnachtsfete, in der Fahrschule, beim Einkaufen, auf dem Spielplatz und so weiter und so fort. Überall werden wir einander begegnen. Gelegenheit macht Liebe. Allein die Gelegenheit, jemanden kennenzulernen, wird dazu führen, dass sich Menschen verlieben, ob sie das wollen oder nicht. Und dann haben wir diese Situation. Und ich möchte sie jetzt in diesem Moment gar nicht groß bewerten. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich will nur einfach die Situation darstellen, wie sie sich entwickelt im Moment. Und auf einmal, und das ist dann die Konsequenz, auf einmal spricht man davon, dass doch der Glaube des anderen auch recht ist. Er glaubt ja wenigstens an Gott, oder? Das ist wenigstens kein Vollheide, der Gott völlig ablehnt. Nein, der ist sogar offen für Gott, der glaubt an Gott. Ist halt Allah, aber ist ja nicht so schlimm. Und schon ist man kraftlos. Kann nicht mehr über Jesus als den Erlöser reden, denn das würde den anderen verletzen. Man will ja die Beziehung nicht gleich zerstören. Man will die Tür offen halten. Und ich kann das auch persönlich gut verstehen. Es geht mir ja manchmal auch so, du willst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und den überrollen und sagen, ja weißt du, eigentlich euer Gott ist ein völlig anderer als der unsriger. Das wissen Moslems wahrscheinlich genauso gut wie wir, dass sie einen anderen Gott anbeten. Das Volk Israel ist so kraftlos, dass es einem König aus Mesopotamien, Kushan Rishathaim heißt er, unterworfen ist für 8 Jahre. Und man sieht es immer wieder im Alten Testament, das Volk ist in Problemen, es schreit zu Gott. Und ich habe schon in der Predigt über Jephtha gesagt, Gott ist ja so gnädig und Gott ist so geduldig und so barmherzig, dass er sich wieder erhören lässt. Dass er ihr Schreien hört und ihnen einen Retter sendet. Dieser Retter heißt Othniel. Und Othniel bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach, Gott ist meine Stärke. Da war jemand, der irgendwo mit diesem Othniel gedacht hat, Gott wird aus dem noch was machen. Gott ist meine Stärke. Othniel ist der Schwiegersohn von Kaleb. Weiß jemand, wer Kaleb ist? Gibt es jemand, der das weiß? Einer der 10 Kundschafter. Der 12 Kundschafter, aber der 2 Kundschafter, die nicht wie die 10 Kundschafter ein Päckle in der Hose hatte, sondern mutig war. Und Kaleb hatte eine Tochter. Und über diese Tochter sagt er, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Da geht es wahrscheinlich den heute geprägten Frauen so richtig das unsichtbare Messer im Sack auf. Ja, ist das so ein richtiger alttestamentlicher Macho-Typ, der seine Tochter einfach so verschachert? Oder ist das eine Fairy-Tale, entsprechend den Drachentöter-Legenden? Der König sagt, wer den Drachen tötet, kriegt meine Frau. Meine Tochter meine ich natürlich. Nee. Wär ein schlechter Deal. Wäre ein schlechter Deal. Ja. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Wenn das jetzt unwidersprochen geblieben wäre, das wäre ja Katastrophe. Würde man ja sagen, was predigen die eigentlich in der Regelgemeinde? Also, wie ist das zu verstehen? Hat der Kaleb gesagt, okay, ich hätte gern diese Stadt, aber wer holt mir jetzt die Kastanien aus dem Feuer? Wer ist so blöd und geht da hoch? Ich glaube nicht, dass Kaleb dieses oder jenes gedacht hat. Ich glaube, Kaleb war von einem Schlag, der ganz anders getickt hat. Kaleb, manche wissen es vielleicht noch, der hat im Alter von 80, wer ist 80 von euch? Der Jürgen? Der hat im Alter von 80 gesagt, Josua, du weißt, wir waren da in Kanaan und wir haben uns geschworen, dieses Land, das nehmen wir ein. Und nur um zu sagen, meine Kraft ist heute so wie vor 40 Jahren. Und ich werde jetzt da hingehen und ich werde mir mein Stück Land holen. Ist das okay für dich? Josua sagt, ja, mach das. Und Kaleb geht hin und erobert Kirjat Arba, das später genannte Hebron. Kirjat Arba und Kirjat Sefer waren die Orte, in denen die Riesen gewohnt haben. Die Leute, vor denen die 10 anderen Kundschafter das Päckle in der Hose hatten. Aber Kaleb nicht. Und der ist mit 80 hingegangen und hat diese Stadt erobert. Das ist der Mann, der sagt, wer Kirjat Sefer erobert, dem gebe ich meine Frau, meine Tochter. Ich will meine Frau nicht loswerden. Irgendwie, ich weiß nicht, was heute los ist. Aber wir haben zumindest was zum Lachen. Kaleb wollte einen Mann für seine Tochter, der aus demselben Schrot und Korn war wie er, der in seine Fußstapfen eintreten würde, der das Erbe gut verwalten würde. So ein Mann war Kaleb. Heute ist es so, dass unsere Kinder sich ihre Ehepartner selber aussuchen. Da hast du nichts mehr zum Sagen, da kannst du bestenfalls noch Ja und Amen sagen. Aber wenn du was sagst, dann ist es in der Regel sowieso, kommt es nicht gut. Also lieber haltst du den Mund und denkst, okay, ich muss ja nicht mit ihm oder mit ihr verheiratet sein. Hoffentlich geht's gut. Aber was sind eure Kriterien, die ihr euch eure Männer und Frauen aussucht? Jetzt sind nicht viele da, ihr seid noch auf dem Weg dahin und so. Was sind die Kriterien, die wir haben für die Partnerwahl? Sieht gut aus, ist witzig, ist unterhaltsam, bringt Kohle heim. Oder was sind die Kriterien? Was ist euch wichtig am Partner? Teilt er euren Glauben? Teilt er eure Vision, eure Leidenschaft, eure Berufung? Kaleb wollte für seine Tochter einen like-minded, einen, der sein Herz, seine Seele, seine Vision, seinen Glauben hatte. Othniel erobert Kirjat Sefer, kriegt die Frau für sich. Ich hab's gerade noch hingebogen. Und dieser Othniel, der führt nun den Kampf gegen Kushan Rishathaim. Ich muss den mal ablesen, sonst kriege ich es durcheinander. Und sie gewinnen. Und das Volk, heißt es, hatte 40 Jahre Ruhe. solange Othniel lebte. Und das sagt etwas über diesen Mann aus, was das für ein Kaliber war. Er hat noch 40 Jahre gelebt und hat dem Volk 40 Jahre Ruhe beschert. Aber es kommt, wie es kommen muss. Das Kapitel 3 geht ja weiter. Das Volk sündigt wieder und Gott gibt sie wieder in die Hand von jemand anderem. Diesmal dem König der Moabiter. Moab ist hier unten. Und die Moabiter, die erobern ein Gutteil von Ostjordanland. Und sie kommen sogar bis ins Land Juda. Sie erobern die Furten des Jordans und plündern das Volk aus 18 Jahre lang. Vorher waren es 8, jetzt sind es schon 18 Jahre. Und wir kennen die Geschichte, das Volk schreit wieder zu Gott. Gott erhört sie und sendet ihnen einen anderen Retter. Diesmal heißt er Ehud. Die Wurzel des Namens Ehud bedeutet so viel wie mögen, Sympathie haben, gerne haben. Und das Ergebnis ist, wenn man sich mag, Sympathie hat, sich gerne hat, man wird eins. Und deshalb heißt Ehud vereint. Und es gelang ihm, obwohl er ein Benjaminiter war, es gelang ihm offensichtlich, das Volk ein Stück weit zu vereinen, hinter sich zu scharen. Er war Abgesandter des Volkes und manchmal ist es ja so, ihr kennt ja die Geschichte noch, die hat ja David erzählt, diese schlimme Geschichte mit dem Stamm Benjamin, das war die Stadt Gibea im Stamm Benjamin und die Benjaminiter haben die Gibeaiter beschützt, für sie gekämpft und deshalb ist dann der Stamm Benjamin fast ausgelöscht worden, bis auf 400 Leute. Nun hatte der Ehud keine wirkliche Hausmacht mehr. Ja, das war ziemlich bald nach dieser Geschichte wahrscheinlich. Und er war ein, ich sag's mal so, ein schwacher Leiter, ohne viel Macht hinter sich. Und manchmal erwählt sich das Volk auch schwache Leiter, die ihm nicht gefährlich werden können, die nicht irgendwie Herrschaft über uns stülpen können. Vielleicht war das da auch ein bisschen so. Auf alle Fälle ist es so, dass bei den Benjaminitern eine Eigenschaft vorhanden war, relativ weit verbreitet war. Sie wird nämlich namentlich genannt in der Geschichte, die über die David gepredigt hat. Da gab es 700 linkshändige Schleuderer, die mit ihrer Schleuder auf das Haar treffen konnten. Und das ist keine Übertreibung, ich habe es nachgelesen, es gab in der Geschichte der Kriegsführung tatsächlich Schleuderer, die konnten, wenn sie geschleudert haben auf ihre Distanz, die konnten entscheiden, ob sie dich ins Auge, in die Stirn oder sonst wohin treffen wollten. Die haben nicht einfach nur geschleudert und gehofft, sie treffen, sondern die wussten, wenn ich schleudere, dann treffe ich. Und solche Kerls waren das, diese 700. Ehud war auch ein Linkshänder. Und er macht sich dran, das Volk zu befreien. Er macht sich ein Schwert und das bindet, also wahrscheinlich ein Kurzschwert, und das bindet er sich an sein rechtes Bein. Wahrscheinlich an die Innenseite, weil dann konnte er mit seinem Gewand das gut verstecken, das hat keiner gemerkt. Die sind davon ausgegangen, der Normalmensch ist Rechtshänder und dann ist das Schwert an der linken Seite, wo man es ziehen kann. Und deshalb hat keiner bei ihm an der rechten Seite das Schwert vermutet, geschweige denn, wenn er es an der Innenseite gebunden hatte. So geht er zum König Eglon und bringt den Tribut. Er liefert den Tribut ab, alles geht gut. Und dann sagt er dem Eglon, ich habe noch ein Wort ich habe noch ein Geheimnis mit dir zu teilen. Eglon schickt die Leute raus und Ehud teilt das Wort. Bei der Gelegenheit nimmt er das Kurzschwert von unten heraus und sticht dem Eglon den Bauch. Der stirbt, er flieht, kommt ungeschoren davon. Und dann ruft er Israel zu den Waffen und sie verjagen die Moabiter, schlagen bei der Gelegenheit 10.000 Moabiter tot. 10.000, wenn man an die Hunderttausende, die da sonst rumgemarschiert sind in Israel, denkt, dann denkt man, 10.000 Feinde ist ein wenig wenig. Und die sollen Israel dominiert haben. Aber wenn Gott jemanden dahin gibt, dann reicht eine kleine Kraft, ihn schwach zu machen. Versteht ihr? Wenn wir uns von Gott abwenden und Gott uns dahin gibt, dann kann ein Windhauch uns aus dem Gleichgewicht bringen. Dann braucht es nicht viel, dann braucht es keinen riesigen Feind. Und die Moabiter waren eigentlich kein riesiger Feind, aber Gott hat sie stark werden lassen gegenüber dem Volk, weil sie ihm ungehorsam waren. Machen wir einen Schritt zurück. Wir haben im Prinzip schon einen Schritt zurück gemacht. Ich habe es schon ein bisschen versucht anzuwenden. Aber machen wir einen Schritt nochmal zurück und schauen, was dieses Bild von diesem Attentat und von dem, was dann sich dann abgespielt hat, was es für uns geistlich bedeutet. Wenn Eglon auch ein Bild für den Satan und sein Handeln ist, dann können wir hier Verschiedenes sehen in der Geschichte. Es wird berichtet, ziemlich detailliert, wie Ehud den Eglon umgebracht hat. Wie halt das Richterbuch sehr illustrativ berichtet, um uns auch gar keinen Zweifel zu lassen, dass das wirklich so, wie das wirklich war. Es wird erstens berichtet, dass Eglon sehr fett war. Also er war wahrscheinlich so ein König, den man heutzutage mit dem Schwerlastkran von seinem Thron irgendwie herunterheben musste. So, vielleicht war er so jemand, er war richtig fett. Denn es wird berichtet, dass als Ehud den Eglon dann pisackt, dass das Schwert verschwindet und man es nicht mehr sieht. Ja, also das Schwert war etwa so lang. Ja. Und ich habe gedacht, warum berichtet die Bibel das? Ein Punkt ist, der Satan plündert uns aus und nährt sich an dem, was wir ihm geben. Eglon hat das Volk Israel ausgeplündert und ist fett geworden an seinem Plündern. Der Satan wird fett an dem, was wir ihm geben. Wenn wir uns von Gott abwenden, er plündert uns aus, der Satan, und nährt sich an dem. Er hätte keine Macht, aber wir geben sie ihm durch unser Verhalten, unsere Sünde, unsere Eigenwilligkeit, unsere Rebellion. Das gegen Eglon verwendete Schwert sah etwa so aus. Hat jemand sich tatsächlich mal Gedanken gemacht, welche Dimension das haben müsste, wie das beschaffen sein muss, um mit einem Stich den Mann abzustechen, ja, so dass nichts schief gehen kann. Haben sich zwei Leute zusammengetan, der eine hat die Berechnung gemacht und der andere hat es dann hergestellt. Das ist jetzt aus Stahl. Und so in der Dimension in etwa so, wie es hätte sein können. Im Normalfall, zur damaligen Zeit, hat man auch Schwerter gehabt. Das waren keine Stichwaffen, sondern solche. Das ist ein ägyptisches Kofesh, das war eine Hiebwaffe, war auch sehr weit verbreitet. Bis in die Neuzeit hat man im Prinzip Hiebwaffen gehabt. Die Säbel waren eigentlich keine Stich, sondern Hiebwaffen. Ja, die waren auch gekrümmt und mit einem krummen Säbel, da lässt sich nicht so gut stechen, aber gut hauen. Und so war das im Prinzip damals bei den Ägyptern und wahrscheinlich in vielen Armeen zur damaligen Zeit in Gebrauch. Die Bibel, deshalb habe ich das ein wenig illustriert, die Bibel spricht auch von Schwertern. Sie spricht davon, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es wird mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Nun kann jemand sagen, ja, da heißt ja nicht, es ist, sondern es ist wie. Aber wir haben noch andere Stellen. In Offenbarung 1,16 heißt es, und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und die Rede ist von Jesus. Jesus, aus Jesu Mund geht das zweischneidige Schwert hervor, das durch ihn gesprochene Wort. Dort sehen wir eine gewisse Gleichheit. Und in Offenbarung 2,12 heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Jesus ist das Schwert und hat das Schwert. Er ist das Wort und spricht das Wort. Und dieses Wort hat Macht. Es hat heute genau dieselbe Macht, wie es hatte, als Jesus gesprochen hat. Wenn er etwas spricht, es geschieht. Der Feind zittert vor diesem Wort und er wird besiegt durch das Wort. Und es ist kein geschrienes Wort. In 2. Thessalonicher 2,8 heißt es, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichtet durch die Erscheinung seiner Ankunft. Jesus muss nicht schreien, wenn er es mit dem Satan zu tun hat. Und wenn ihr es mit dem Satan zu tun habt, ihr müsst nicht schreien. Wenn ihr mal in die Situation kommt, wo ihr mit Dämonen konfrontiert seid, ihr müsst nicht schreien. Jesus, mit dem Hauch seines Mundes, vernichtet er den Satan. Jesus im Kampf mit dem Satan in der Wüste antwortet auf dessen Verführungen mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes. Und der Satan muss unverrichteter Dinge abziehen. Und interessanterweise sagt Ehud zu Eglon, ich habe ein Wort von Gott für dich. Und dieses Wort war offensichtlich ein Gerichtswort. Es war das Wort, mit dem Gott das Leben von Eglon beendet hat. Aber damit ist der Kampf noch nicht zu Ende. Weder bei Jesus noch bei Ehud. Ehud ruft die Menschen zu den Waffen, ruft sie in den Krieg und sie gehen mit ihm, sie folgen ihm. Warum? Weil der König des Feindes besiegt ist. Der Satan ist besiegt. Er ist besiegt am Kreuz durch Gottes Wort, durch den Hauch des Wortes Gottes. Es ist vollbracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus laut geschrien hat. Es war wahrscheinlich eher ein ein mit letzter Kraft herausgebrachtes, hauchendes Wort. Aber dieses Wort hat so viel mehr Kraft als jedes geschriene Wort. Es ist vollbracht. Jedes Knie muss sich vor diesem Wort beugen. Wir können im Kampf gegen Satan bestehen, weil er am Kreuz besiegt worden ist. Jesus' Sieg ist nun unser Sieg. Und nun ist es an uns, das Land, was uns genommen worden ist, wieder zurückzuholen. Unser Leben zurückzuholen. Ihm nicht mehr zu erlauben, dass er in unser Land kommt. Ihn von den Pforten unseres Landes zu vertreiben. Ihm nicht mehr zu erlauben, dass er uns belügt, dass er uns betrügt, dass er Versprechungen macht und uns von Gott wegzieht in die Sünde. Ehud nahm den Moabitern die Pforten. Zunächst mal am Jordan. Die Israeliten können wieder bestimmen, wer in ihr Land kommt. Und das müssen wir auch. Auch wir müssen über unser Leben herrschen und bestimmen, wer in unser Leben kommt. Was wir in unser Leben hineinlassen. Wir bestimmen, wer unser Land betreten darf. Wir bestimmen, wer Einfluss in unserem Leben ausüben darf. Wir bestimmen, welchen Gedanken, Ideen und Werten wir Zutritt zu unserem Leben geben. Paulus beschreibt diesen Kampf an den Pforten des geistlichen Jordans folgendermaßen. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt in dieser Welt leben, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung, das heißt zum Niederreißen von Festungen. So zerstören wir, das heißt wir reißen nieder, Vernünfteleien. Vernünfteleien sind Gedankengebäude, Ideen und jede Höhe, das heißt jedes hochtrabende Ding, alles was sich erhebt. Erhebt wogegen? Gegen die Erkenntnis Gottes. In dieser Welt gibt es Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Der Satan hat es geschafft, diese Welt zu füllen mit Gedanken und Ideen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Die Festungen sind, die man fast nicht schleifen kann. Ich nenne da nur zum Beispiel die Evolutionslehre. Das ist eine Festung. Und die scheint uneinnehmbar zu sein. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Du willst wissen, wer der Feind in deinem Leben ist? Dann stell dir die Frage, was hindert mich an der Erkenntnis Jesu? Was stellt sich als eine geistige Festung mir gegenüber und sagt und schreit mich an, wie kannst du im Angesicht dieser Tatsache an diesen Jesus glauben? Das kriegst du doch nie und nimmer zusammen. Was hindert uns, Jesus Christus treu nachzufolgen? Ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserem ganzen Verstand und mit unserer ganzen Kraft zu lieben. Und ich denke, da werden uns viele Dinge, viele Ideen, viele Meinungen, viele Haltungen einfallen, die wir an unseren Pforten abwehren müssen. Du hast ein Land zu verteidigen. Du hast Augen und du hast Ohren. Und das sind deine Pforten. Was siehst du? Was liest du? Was hörst du? Was schaust du dir an? Wem hörst du zu? Es ist deine Entscheidung und meine Entscheidung. Und wir können sagen, diese Idee, diese Gedanken, diese Überzeugung mache ich nicht zu meiner eigenen. Ich kenne sie. Ich weiß, was der oder der denkt. Aber ich mache mich nicht gemein mit diesen Überzeugungen. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir den anderen lieben, ob wir ihn als Freund, als Freundin und so weiter haben. Wir müssen uns entscheiden, was wir in unser Herz hineinlassen, welche Gedanken wir in unser Herz hineinlassen. Ich nenne mal drei Begriffe, mit denen wir in den letzten Jahrzehnten täglich bearbeitet wurden und weiterhin bearbeitet werden. Das sind sehr allgemeine Begriffe. Da ist zum Beispiel Gleichheit, das heißt Unterschiedslosigkeit, Toleranz gleich Akzeptanz und Antidiskriminierung. Das sind so Schlagworte, die uns täglich in irgendeiner Form entgegenkommen. Und das sind Festungen, Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Christi wenden. Und ihr stellt euch wahrscheinlich die Frage, ja wie denn? Was haben diese Dinge denn mit Gott zu tun? Mit der Erkenntnis Christi. Ich versuche es euch in kurzen Worten zu erklären. Wenn alles gleich ist. Wenn alles gleich ist, dann ist alles gleichwertig, dann ist alles gleich wichtig und gleich berechtigt. Und dann können wir nicht mehr das Recht für uns einfordern oder erwarten, dass irgendjemand uns versteht, dass wir anderen unseren Glauben nahe bringen wollen. Denn wenn wir das tun, verletzen wir das gleichwertig, gleich wichtig, gleich berechtigt. In den Augen der Welt sind wir dann intolerant. Und akzeptieren nicht, was andere glauben und leben. Ja, wir diskriminieren sie in ihrer Lebens- und Handlungsweise. Wir sagen, deine Lebens- und Handlungsweise ist nicht, wie Gottes Wort es will. Und das ist diskriminierend. Und wisst ihr was? Und wenn ihr jetzt mal in euer Herz reinguckt, dann bin ich mir sicher, ich bin nicht mit dieser Aussage, die ich jetzt mache, bin ich nicht völlig falsch. Viele von uns denken genau das, was ich gerade beschrieben habe. Weil wir schon so stark von unserer Gesellschaft geprägt worden sind, dass wir uns effektiv schwer tun zu sagen, Jesus ist der einzige Weg. Jesu Tod am Kreuz ist die einzige Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu werden. Und das ist das, was mir am meisten im Bauch liegt. Und wir merken es oft noch nicht mal, dass wir schon so stark geprägt sind, dass wir den Mund nicht mehr richtig aufmachen. Dass es dem Feind gelungen ist, um uns Festungen aufzubauen, die wir nicht mehr, wo wir nicht mehr zu den Leuten kommen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich möchte mit und für uns beten. Jesus, du siehst, welche Gedanken, Ideen und Werten wir ausgesetzt sind. Und du kennst ihre Brisanz und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, viel besser, als wir es je werden. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns den Geist der Unterscheidung gibst, dass wir durch die Welt gehen und erkennen, was wir an unseren Pforten aufhalten müssen und was wir hineinlassen dürfen. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst zu sehen, wo wir wirklich unsere Verantwortung sowohl für unser Leben, für unser Herz, wie auch für das Leben unserer Familie, je nachdem, und für unsere Gemeinde haben und wie wir dieses Leben schützen müssen. Du sagst in deinem Wort, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn in ihm ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir unsere Quelle verunreinigen lassen durch falsche Gedanken, wie sollen wir leben können? Wie sollen wir kraftvoll sein können? Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass wir dir im Gehorsam nachfolgen, dein Wort, dein Schwert, das Schwert des Geistes lieben, auch seine Schärfe lieben und sie uns ihr ausliefern, die Dinge unterscheiden lassen, trennen lassen, ausscheiden lassen, was nicht gut ist aus unserem Leben. Und wir lernen in Klarheit der Gedanken unter der Leitung deines Heiligen Geistes zu leben. Du sagst, wir sollen erneuert, verändert werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Jesus, erneuere unseren Sinn. Zeig uns auf, wo wir dem Feind auf den Leim gegangen sind, wo wir Dinge in unserem Leben zugelassen haben, Denkweisen, Verhaltensweisen, Sünden, die wir ausscheiden müssen, wo wir bekennen müssen, wo wir uns trennen müssen. Ich bitte dich darum, dass du uns wieder Vollmacht gibst im Zeugnis, dass unser Mund sich wieder öffnet, um von dir, Jesus, zu erzählen. Amen.